Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Minds, The Pit Unplugged, dem Podcast über Musik, die Szene und die Menschen dahinter. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich begleite euch heute wie gewohnt durch diesen Pit. Und ich freue mich, dass heute ein besonderes Gespräch auf uns alle wartet, denn wir haben jemanden dabei, der beide Seiten kennt, die Bühne und auch die Redaktion. Jens Peters ist Redakteur beim traditionsreichen Rockhard-Magazin und zugleich auch Sänger bei der Heavy-Metal-Band Neck Cemetery. Gemeinsam sprechen wir heute über die Herausforderungen und Chancen im Musikjournalismus, über Haltung in der Szene, über Clickbaits, Qualität, Horror, Humor, Headbang mit Haltung. Also ein sehr bunter Blumenstrauß. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen in diesem Sinne, in diesem Graben. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo Diana, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Jens, du bist Redakteur beim Rockhard und gleichzeitig auch Sänger bei Neck Cemetery. Wie kam es zu dieser doppelten Rolle?
Ich habe schon Musik gemacht, bevor ich über Musik geschrieben habe. Und zwar hat das angefangen damals mit meiner allerersten Band. Das war noch eine Schülerband, die nannte sich Aleatory. So, ich bin hier in Bochum zur Schule gegangen und mein Nachbar, der Alexander Schasse, der war Gitarrist in jener Schülerband. Und ich habe einfach sehr die Klappe aufgerissen damals nach dem Abi, als die angesagt haben, so, wir machen jetzt erstmal Pause wegen der Bundeswehr und so. Da war ich noch kein Teil der Band, sondern hatte ihn ein paar Mal gesehen. Und wie gesagt, der Gitarrist war mein Nachbar und habe sehr die Klappe aufgerissen und habe gesagt, so ja, und wenn ihr euch doch nochmal zusammenfinden wollt, euer Sänger, der taugt ehrlich gesagt nichts und ich kann das bestimmt viel besser. Meine Expertise verlief sich auf laut singen unter der Dusche zu dem Zeitpunkt. Ich hatte noch nie ein Mikro in der Hand, war aber sehr überzeugt, dass ich das gut machen könnte. Ja, und ein Jahr später, nachdem die mit Bundeswehr und Zivildienst fertig waren und ihr Sänger dann auch tatsächlich keine Zeit mehr hatte, war auch ein Schulkollege und ein Freund von mir. Von daher, das war eigentlich alles freundliches Gedisse unter Kumpels. Der Sänger hatte jedenfalls keine Zeit mehr und dann klingelte besagter Nachbar an meiner Tür und meinte, ja, du hast letztes Jahr so eine große Klappe gehabt, dann komm mal hier, nächsten Montag ist Probe. Ja, und dann bin ich dahin und offensichtlich hat denen das gefallen und so bin ich zum Singen gekommen in der Band. Das mit Aleatory habe ich dann ungefähr 15 Jahre lang gemacht, habe parallel auch in anderen Bands gesungen, Season of Flames, das war so Epic-Metal-mäßig hier in der Umgebung. The Crazy Diamonds war ein Ausflug in den Glamrock-Bereich. Und so um 2015 rum haben wir die letzte Show mit Aleatory gespielt. Es waren damals sind die anderen Jungs teilweise Väter geworden, haben geheiratet, hatten einfach keine Zeit mehr. Es war dann auch mehr in den Jahren davor noch wie so ein musikalischer Stammtisch gewesen. Also man traf sich halt, hat ein bisschen Musik zusammen gemacht, aber es war halt hauptsächlich, damit man Zeit miteinander verbracht hatte. So. Dann war die Band vorbei und ich hatte eigentlich gesagt, das war's dann jetzt auch für mich. Und 3 Jahre später fragte mich der Jörg, der heute bei Sodom spielt, Jörg Segert, und der damals mit Boris, das ist unser Gitarrist, zusammen dann halt eine Band gegründet hatte, ob ich nicht mal bei denen vorsingen wollte. Er hätte ja ein paar Sachen von Aleatory gehört, das hätte ihm ganz gut gefallen. Wir haben uns auch so ganz gut miteinander verstanden. Ja, und das waren so die Anfänge von Neck Cemetery damals. Sie hatten also schon mehr oder weniger komplettes Line-Up. Der Bassist fehlte noch. Boris und Jörg waren die Gitarristen. Lukas war der Drummer. Und dann habe ich gesagt, ach, klar, warum nicht? Ich habe das jetzt 3 Jahre nicht gemacht, hätte aber Bock und bin nach Köln gefahren, habe mit denen geprobt 2-mal und dann war die Sache eigentlich auch klar. Wir machen zusammen weiter. Jörg ist inzwischen raus, weil das mit Sodom alles zu viel wurde. Boris ist noch in der Band, Lukas ist auch raus. Also es hat sich ganz, ganz viel verändert über die Jahre. Aber wir haben jetzt ein sehr stabiles Line-Up inzwischen.
Spannend. Und wie bist du dann zum Musikjournalismus gekommen?
Stimmt, den Teil hatte ich vergessen. Ich habe nach der Schule erst als Rettungsassistent gearbeitet eine ganze Weile und habe dann danach mich aber entschieden, doch nochmal zu studieren und bin bei Medienwissenschaften und Geschichte gelandet in Bochum an der Ruhr-Universität und brauchte irgendwann Praktikum. So, hatte parallel schon angefangen, hier in der Matrix, das ist ein lokaler Club, zu arbeiten. Man braucht als Student ja einen Nebenjob, damit man sich auch einigermaßen finanzieren kann. Hab da als Lichttechniker gearbeitet und auch als DJ. So, und hab über diese Tätigkeit bei der Matrix die Leute vom Rockhard kennengelernt, die Redakteure und Redakteurinnen. Es gab nämlich damals in der Matrix eine Disco-Veranstaltung, eine regelmäßige, die Rockhard Nights. Und da haben Götz Kühnebund damals, Jenny Rönnebeck und Frank Albrecht so als Dreierteam aufgelegt Und ich habe die Lichtshow dazu gemacht. So. Und dann, wie gesagt, brauchte ich ein Praktikum für mein Studium und habe mir gedacht, die kennst du sowieso schon. Du möchtest eigentlich sowieso gerne über Musik oder über Games schreiben. Das sind so die zwei Felder, die ich mir gut vorstellen konnte. Und habe dann einfach mich beim Rockhard beworben. Ja, und habe dann mein Praktikum da gemacht, nachdem ich angenommen wurde und bin dann einfach nicht mehr gegangen.
Schön. Das klingt nach einem sehr einfachen Weg.
Ja, naja, wenn man bedenkt, wie gesagt, Rettungsassistent, dann Nebenjob in der Matrix studieren und dann final halt das mit dem Musikjournalismus. Klar, waren schon ein paar Stationen, aber alles hatte so seine eigenen Reize und ich bin sehr glücklich, wie das alles gelaufen ist.
Sehr schön. Und weißt du noch, wie und wann dein erster Berührungspunkt mit Metal war?
Ja, das war in den 90ern tatsächlich, und zwar auf einer LAN-Party. LAN-Partys kennt man heute gar nicht mehr. Man kann heute ja in der Regel übers Internet miteinander zocken. Damals in den 90ern sah das noch anders aus. Da hat man seinen Rechner sich geschnappt und hat den zu Kumpels geschleppt am Wochenende. Diese tonnenschweren Dinger mit den großen Röhrenmonitoren, die man hatte. Ja, und auf einer LAN-Party hat mir ein Kumpel dann Battlehymn von Manowar vorgespielt. Und das hat mich gleich gepackt. Ich meine, ich kannte davor natürlich schon so Sachen wie Guns N' Roses oder Nirvana oder was in den 90ern halt so im Radio oder auch im Fernsehen halt mal lief. Rockset und auch jede Menge Punkrock und so. Manowar und Battlehymn war aber mein erster richtiger bewusster Kontakt. Wahrscheinlich habe ich vorher auch schon mal eine Metal-Nummer gehört, aber wirklich bewusster Kontakt mit Metal, und die haben mich sofort gekriegt und dann gab es kein Halten mehr. Dann habe ich eine Band nach der anderen entdeckt. Es war eine gute Zeit damals, um einzusteigen. Zweite Hälfte der 90er, nachdem die erste ja ein bisschen schwierig war für Metal, gab es so einen kleinen Aufschwung wieder. Bands wie Hammerfall gegründet, klassischer Heavy Metal wurde wieder populärer. Und dann bin ich halt dabei geblieben.
Ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber was treibt dich heute künstlerisch und journalistisch an?
Der Wunsch schon auch immer noch neue Musik zu entdecken, weil es gibt noch ganz, 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 ganz viel da draußen, was ich nicht kenne, und ich entdecke immer noch spannende Bands, und ich glaube, das wird auch immer so bleiben, weil es ist über die Jahrzehnte natürlich so, so viel erschienen, dass man das unmöglich alles aufholen kann, und es erscheint gerade jetzt heutzutage ja auch so, so viel, dass man ja nicht mal mit allem mithalten kann, was jetzt aktuell veröffentlicht wird. Ich meine, es landen im Monat ungefähr 50 Platten auf meinem Schreibtisch, die ich höre. Und das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was wirklich rauskommt. Ne? Und natürlich verstecken sich da immer wieder Juwelen zwischen.
Das stimmt. Also das ist Wahnsinn, diese Ubiquität auch an Musik. Das war ja damals, als du angefangen hast, musikjournalistisch zu arbeiten, ganz anders. Ne? Also da gab es halt, keine Ahnung, das ist ein Bruchteil von den Platten pro Woche herausgekommen. Konnte man sich noch das Musikmagazin kaufen und dann hat man geguckt. Das Internet gab es zwar schon, aber es war noch gar nicht so präsent, also um sich Informationen über seine Musiker und Musikerinnen rauszusuchen. Was würdest du sagen, was sind so die größten inhaltlichen und strukturellen Veränderungen im Musikjournalismus über die letzten 10 bis 15 Jahre?
Boah, die größten strukturellen, also die Printbranche schrumpft natürlich, gleichzeitig wächst das Internet. Das ist mit Sicherheit die größte Herausforderung, der sich gerade alle traditionellen Magazine stellen müssen. Am besten geht's Hand in Hand, ne, wenn man Print und online macht. Die Bemusterungskultur ist eine ganz andere. Früher haben die Plattenfirmen noch viel Tonträger rausgeschickt. Das läuft inzwischen alles über Streams zum Beispiel. Ne? Also als ich beim Rockhard angefangen habe, da kamen eigentlich all diese Platten, die im Soundcheck gelandet sind, noch als CDs an. Das ist heute der Ausnahmefall, sag ich mal. Ne? Es kommt inzwischen ganz, ganz viel als Stream oder als Download. Die Außentermine sind weniger geworden. Man hat sich früher viel, viel öfter in den Flieger gesetzt und ist irgendwo nach Norwegen, Schweden, Italien, sonst wohin geflogen. Die Plattenfirmen hatten mehr Geld. Das ist natürlich aufgrund von Streaming und schrumpfenden Tonträgerverkäufen, sag ich mal, auch nicht mehr so locker bei den Plattenfirmen. Also man wurde früher öfter irgendwo hingeflogen und hat die Musiker dann wirklich getroffen. Das läuft heute inzwischen mehr über Videotelefonie oder ähnliches. Es gibt noch Außentermine. Klar, gar keine Frage. Ich war zum Beispiel neulich in Holland und war im Studio und habe mir die neue Halloween-Platte angehört. Da waren die Musiker alle anwesend. Aber sowas hatte man früher ja im Prinzip monatlich eher öfter. Und es ist heute eher so der Ausnahmefall. Ne?
Ja, ich habe jetzt gerade zurück überlegt. Also ich mache seit meinem 14. Lebensjahr freies Radio. Das sind jetzt auch schon knapp 25 Jahre sozusagen, wo ich freies Radio mache. Wir haben auch unglaublich viele CDs jede Woche zugesandt bekommen und das hat sich auch so krass geändert. Also wenn ich jetzt halt sehe, also wir hatten so ein riesengroßes CD-Archiv mit diesen ganzen Platten drin und jetzt ist es halt alles nur noch digital, ne? Also das ist, aber ich finde es auch ein bisschen schade, weil dieses Haptische verloren geht. Also ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Also du zeigst hinter dich, da ist ein riesengroßes CD-Archiv. Ja.
Genau, ja, so ist es. Und ich habe auch noch vor allem auch ein großes Vinyl-Archiv. Also ich bin inzwischen von CDs so ein bisschen weg und bin wieder zu Vinyl rübergeschwenkt, wie viele in meinem Bekanntenkreis, weil es für Sammler einfach nochmal so das, naja, haptisch spannendere Format ist natürlich, ne? Wobei CDs gar nicht schlecht reden. CDs haben sicherlich auch viele Vorteile. Vor allem, man kann sie oder konnte sie früher denn auch im Auto hören, ne? Das war mit Platten ja immer etwas schwierig. Heute kann man sich ja freuen, wenn ein Auto überhaupt noch einen CD-Player hat, ne? Also meins hat noch einen, halt auch schon ein älteres Modell. Die neueren Wagen, die haben ja im Prinzip, kannst ja nur noch mit Bluetooth dein Handy irgendwie verbinden und dann streamen oder gehst halt gleich ins Digitalradio oder was weiß ich. Ich bin absolut ein Sammlermensch. Also ich sammle CDs, ich sammle LPs, ich sammle Videospiele, Brettspiele. Es ist eine Krux natürlich. Und ich meine, das Digitale hat insofern Vorteile, als dass man sich nicht die Bude vollstellt und ständig irgendwie eine größere Wohnung braucht. Oder bräuchte. Ich meine, wer hat schon Bock, irgendwie ständig umzuziehen. Und Umzug mit einer Vinylsammlung ist auch kein Vergnügen, kann ich sagen. Hatte ich letztes Jahr. Würde ich gern darauf verzichten.
Ja, auch
das in allzu ferner Zukunft wieder zu machen.
Mit einer großen CD-Sammlung sind Umzüge nicht zu empfehlen.
Nee.
Ja.
Und Bücher und was man so alles in den Schränken stehen haben kann. Ja, genau.
Ja. Gerade wenn der Trend auch, wenn man das halt guckt, ne, es geht ja auch so dieser minimalistische Trend um, also dass man viel weniger auch hat, also dass man auch gar nicht mehr so viele Bücher in seinem Schrank stehen hat. Also das ist für mich, ich lese auch sehr viel, das ist für mich immer undenkbar, dass es Menschen gibt, die da weder CDs noch Bücher in ihren Schränken stehen haben.
Ja, also ich habe hier beides im Übermaß. Ich habe damals während der Pandemie gesagt, als alle so so langweilig zu Hause, was soll man wohl machen, ne? Gesagt, ey Leute, stellt euch mal vor, irgendwie im 14. Jahrhundert die Pest. So, man saß irgendwie mit 8 Leuten in einem Zimmer mit einer ganzen Familie und hatte vielleicht einen Würfel oder so, mit dem man spielen konnte. So, heute hat man seine ganze Wohnung voll mit CDs, mit LPs, mit DVDs, Blu-rays, mit Büchern und hat dazu noch das Internet mit quasi endlos großen Vorräten von allem quasi. Im Grunde genommen geht's uns doch vergleichsweise, sag ich mal, super, ne? Und es ist ja eher zu viel als zu wenig. Ich meine, man hatte während dieser ganzen Pandemiezeit unfassbar viel Zeit und trotzdem ist der Stapel an dem, was man hören oder gucken wollte, ja nicht kleiner geworden, ne? Eher im Gegenteil.
Es ist ja meistens auch so eine Gratwanderung als Journalist, soll man ja schon auch sehr eher objektiv berichten, aber gerade als Musikjournalist ist man, glaube ich, auch ganz schön tief in der Szene drin. Und wie macht man das oder wie gelingt dir das, dort eine journalistische Distanz reinzubringen oder vielleicht auch bewusst diese Szenennähe, sag ich mal, auszuspielen?
Ja, es ist natürlich immer irgendwo eine Gratwanderung, ne? Also ich versuche schon so objektiv wie möglich zu sein, aber bei allem, was eine Bewertung von Kunst ist, schwimmt natürlich immer ein Subjektivismus ein gewisser mit, ne? Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Was ich sehr vermeide, ist, Bands zum Beispiel zu besprechen, also vor allem in der Form von Reviews zu besprechen, mit denen ich, sag ich mal, jetzt befreundet bin oder so, ne? Weil man natürlich A, einem Freund nicht auf die Füße treten will, B, aber auch natürlich immer dazu tendiert, es entweder zu positiv zu bewerten, weil man denkt so, boah, hat mein Kumpel gemacht, total super, oder es zu negativ zu bewerten, weil man denkt, boah, in dem Fall muss ich aber besonders kritisch sein. Also der Weg für mich ist halt, solche Sachen zu vermeiden und ansonsten so objektiv wie möglich zu sein.
Das ist mitunter schon eine ganz schöne Herausforderung. Also,
ja, natürlich, klar, keine Frage.
Und wie ist es bei dir? Also wir sind jetzt hier im Metal-Bereich. Man sagt immer, dass der Metal gar nicht so politisch ist. Aber ich finde schon, dass auch Metal durchaus eine politische Grundhaltung mitbringt, weil wenn es um Werte geht. Und inwieweit kann oder soll denn Musikjournalismus Haltung zeigen? Was denkst du?
Ja, also du sagst gerade, dass man sagt heutzutage, dass Metal nicht politisch ist. Das finde ich spannend. Das ist was mir tatsächlich auch aufgefallen ist inzwischen und wo ich auch mit vielen Musikern drüber gesprochen habe. Und was so ein bisschen Naja, ich meine, Metal- und Rockmusik hat als sehr, sehr politisches Genre angefangen, ne? Ich meine, die Rockmusik der 70er war super geprägt von Kritik am Vietnamkrieg. Später gab es den Punkrock, der natürlich eine Systemkritik mit sich hatte. Die Thrashbands der 80er waren teilweise sehr, sehr politisch, gar keine Frage, ne? Die ganze Hair-Metal-Geschichte kann man als Reaktion auf das Amerika der Ronald Reagan-Ära betrachten. Bands wie Rage Against the Machine in den 90ern und frühen 2000ern haben sich ganz klar zum Thema Umweltschutz zum Beispiel ausgesprochen oder halt auch zu Minderheiten und so weiter, ne? Dass Metal nicht politisch ist oder wenig politisch ist und Rockmusik, das ist im Prinzip eine Entwicklung, würde ich sagen, der letzten 10, 15 Jahre. Inwiefern man als Journalist Haltung beziehen sollte, als Journalist ist ja erstmal meine Aufgabe zu beobachten und zu beschreiben, ne? Also ich stelle Fragen und mein Interviewpartner zieht dann hoffentlich Haltung. Und das kann ich dann selbst kommentieren, gar keine Frage. Aber erstmal ist meine Funktion ja eine beobachtende und beschreibende und nicht eine meine eigene politische Meinung jetzt. Es sei denn, ich schreibe eine Kolumne oder so. Ne?
Ja, absolut. Das wäre eher sozusagen eine bessere Formulierung, wäre vielleicht sozusagen, dass man da in seinen Interviews, in seinen Besprechungen einen Fokus drauf legt zum Beispiel, ne? Um das eben deutlicher hervorzuheben oder eben zu zeigen, um dort eben was hervorzuheben, gegebenenfalls.
Genau, also das tue ich, wenn es sich anbietet. Wenn ich eine reine Unterhaltungsband habe, mit der ich spreche, die über Frauenfeuer und Haarspray singen, wie irgendwie mal von Motley Crue behauptet wurde in dem MTV-Interview, war es, glaube ich, irgendwann so in den 80ern, dann bietet sich das vielleicht nicht an. Aber wenn ich eine Band habe, die von sich aus vielleicht schon politische Themen anspricht oder sich politisch geäußert hat auf den sozialen Medien oder in irgendeiner anderen Form in den politischen oder sozialkritischen Fokus gerückt ist, dann spreche ich das natürlich an in Interviews. Klar, gar keine Frage.
Wir machen ja jetzt hier gerade Podcasts und Podcast ist ja auch so eine Entwicklung, die gab es vor 10 Jahren noch nicht so. Zumindest nicht so flächendeckend, würde ich jetzt behaupten. Und was können denn Podcasts und andere Formate aus deiner Meinung oder aus deiner Sicht leisten, im Gegensatz zum klassischen Heft, das man sich kauft?
Naja, das ist ja ein ganz, ganz anderes Format. Ich meine, wir machen hier zwar im Prinzip jetzt gerade auch eine Interviewsituation oder wir sind in einer Interviewsituation, aber es ist schon alleine die Länge ist natürlich was, was ich in der Form nicht im Heft abdrucken könnte. Ne? Wenn ich jetzt ein 1,5-stündiges Podcast-Gespräch ins Heft bringen wollte, dann ist das Heft zu 40% voll, würde ich mal sagen. Im Anschluss, wenn ich das wirklich so ungefiltert und in voller Länge abdrucken wollen würde. Ne? Das heißt, man kann schon sehr, sehr tief in Materie einsteigen. Man kann, aber das geht im Heft auch. Man muss es halt komprimierter machen. Dann, ne? Im Grunde genommen, ich muss mehr kürzen. Ich muss fokussierter vorgehen, während man im Podcast schon auch mal ein bisschen die Gedanken kreisen lassen kann und so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen kommen kann. Das sind im Prinzip einfach zwei ganz unterschiedliche Formate, die ich überhaupt nicht miteinander vergleichen würde.
Mhm. Ja, du sagst es gerade, es ist halt dieses gesprochene Wort ist ja ein ganz anderes als das geschriebene Wort. Also es ist ja...
Klar.
Genau, dann würde ich mal kurz so einen Schwenk machen. In den heutigen Zeiten sprechen wir ja auch oft darüber, wie unabhängig Journalismus sein sollte oder dass unabhängiger Journalismus vielleicht besser ist als abhängiger Journalismus. Abhängiger Journalismus wäre eben dann, wären eben Magazine, Hefte oder andere Formate, die eben durch Unternehmen oder durch Parteien oder durch sonst irgendwas finanziert sind. Und mittlerweile gibt es ja auch Netzwerke, die sich eben für unabhängigen Journalismus engagieren, also zum Beispiel das Netzwerk Unabhängiger Journalismus e.V. Wie wichtig findest du solche Strukturen für den Musikjournalismus? Also ist das überhaupt, ist der Musikjournalismus da überhaupt anschlussfähig? Ist das überhaupt Thema im Musikjournalismus?
Ich sag's mal so, der Slogan vom Rockhard ist seit jeher kritisch kompetent unabhängig. Wir gehören zu keinem großen Verlag, wir sind unser eigener Verlag. Das bietet uns natürlich Chancen, die Magazine, die bei einem großen Verlag untergekommen sind, vielleicht nicht unbedingt haben, wo denen dann vielleicht schon mal von anderer Stelle gesagt wird, das und das ist das Titelthema für diesen Monat. Wir können das alles selbst entscheiden. Man kann bei uns keine Interviews kaufen, ne? Auch wenn es immer mal wieder behauptet wird, aber das geht nicht. Man kann also nicht sagen, hey, wir geben euch Betrag X, dafür zieht ihr ein Interview mit unserer Band ins Heft. Nein, passiert nicht. Die Themen wählen wir selber aus. Wir lassen uns bei den Fragen nicht reinquatschen und ja, also ich finde das sehr, sehr wichtig und würde es auch nicht anders, ich selbst nicht anders machen wollen. Wenn mir jemand sagen würde, da ist Platte X so, du bewertest die jetzt bitte mit Note Y und schreibst eine Rezension dazu, würde ich sagen, nee, da bin ich raus. Also das ist der Moment, wo ich für mich die Reißleine ziehen würde, weil ich als Journalist integer bleiben möchte. Ne? Meine Meinung ist sozusagen meine Währung und meine Kredibilität sozusagen. Und ja, wie gesagt, ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, wie ich was zu bewerten habe, was für ein Thema ich anzugehen habe und so weiter.
Ja, ich stelle mir das tatsächlich auch immer schwer vor. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das selbst entscheiden kann, dass ich das frei entscheiden kann, auch mit wem ich spreche hier. das macht was. Also sobald es sozusagen irgendwie zum Zwang wird, glaube ich, macht man das auch nicht mehr mit der Leidenschaft und echt erst recht nicht, wenn irgendwie vorgeschrieben wird, wie man was bewerten soll oder sowas.
Genau, ne? Also nicht falsch verstehen. Natürlich machen wir auch Redaktionskonferenzen und entscheiden dann die Themen und die werden dann innerhalb der Redaktion auch zugeteilt, ne? Aber wir können schon dem Chefredakteur sagen, hey, ich hätte gern das und das. Ne? Natürlich kriegt man auch mal eins zugeteilt, was man sich vielleicht jetzt nicht unbedingt selbst ausgesucht hätte. Aber zumindest kommt niemand irgendwie aus einem Verlag oder ein externer Geldgeber oder sonst was und sagt, das Thema muss jetzt aber oder so. Ne? Das ist halt, alles andere ist ein demokratischer Prozess natürlich innerhalb der Redaktion.
Das ist schön, dass das bei euch so ist. Das freut mich.
Ja, ja, mich auch. Wie gesagt, anders würde ich es nicht machen wollen.
Naja, weil das ja auch irgendwo eine Qualität auch mit sich bringt, glaube ich. Also wenn man sozusagen so Dinge vorgeschrieben bekommt, könnte das ja auch was einschränken. Und trotzdem würde ich jetzt nochmal kurz auf die Qualität vom Musikjournalismus oder grundsätzlich von Journalismus zurückkehren wollen und damit auch so ein Stück weit schon den Bogen zu Social Media oder zur überall Verfügbarkeit von Informationen schlagen wollen. Ich habe immer das Gefühl, also ich sage es jetzt einfach so, für mich fühlt sich das ganz häufig so an, dass auf qualitativen Journalismus überhaupt kein Wert mehr gelegt wird, weil ich ja überall Informationen bekommen kann. Wie ist es für dich? Also wie nimmst du das wahr?
In Social Media, es ist mein eins meiner Lieblingshassthemen sozusagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Social Media trotz aller Chancen, die es natürlich birgt und so gut es auch eingangs gemeint gewesen sein mag, dass das echt die schlimmste, nein, vielleicht nicht die schlimmste, aber eine der schlimmsten Erfindungen der Menschheit ist. Ne? Es schürt so viel Hass, Alter. Und ja, ne, es bringt halt auch hässliche Sachen mit wie Clickbait, Falschinformationen und so weiter. Ne? Absolut. Wenn man es richtig einsetzt, birgt es natürlich ganz, ganz viele Chancen. Ich sag dir aber ganz ehrlich, wenn ich es nicht beruflich bräuchte und für die Band bräuchte und solche Sachen, dann wäre ich längst von allen Social-Media-Plattformen weg.
Ja, also das höre ich tatsächlich ganz oft und gerade, also ich komme ja aus dem Bereich Innovationsforschung. Also ich stelle mir sozusagen immer die Frage, wie könnten wir etwas besser machen?
Ja.
Und frage mich dann manchmal sozusagen, sollten wir nicht da was Neues initiieren, ne? Sollte da was Neues aufkommen? Und wenn man das aber eben so sich betrachtet über den Zeitverlauf, dann haben sich ja immer diese Plattformen, also seit es sozusagen solche Plattformen gibt, haben sich ja immer in irgendeiner Weise radikalisiert. Also beziehungsweise wurden eben dadurch, dass sie ja schon in einer privaten Hand sind, irgendwann radikalisiert oder beziehungsweise, das klingt so schlimm, dieses Wort, irgendwann hat jemand beschlossen, was mit unseren Daten zu machen, ne? Weil einfach Geld gemacht werden musste. Und ich glaube, wenn wir was Neues schaffen würden, dann würde das nach ein paar Jahren genauso aussehen.
Genau, und wenn du sagst, ich stelle mir dann immer die Frage, wie kann man etwas besser machen? Die Antwort auf die Frage, wie kann man etwas besser machen, darf ja durchaus auch mal lauten, indem man es gar nicht macht.
Ja. Ja, genau, absolut. Also das ist ja auch durch dieses Social Media, das klingt jetzt auch wieder so, als wär ich übelst alt. aber da entstehen ja auch, also man denkt auf der einen Seite, man ist mit allem verbunden, man hat überall Zugang dazu, aber in Wahrheit findet ja eine Vereinsamung von unserer Gesellschaft statt.
Ja, klar, ne? Also Social Media gaukelt einem natürlich vor, dass man immer irgendwo integriert ist. Andererseits ist das, was auf Social Media gepostet ist, ist ja durch zig Filter, sowohl gedankliche als auch bildliche gelaufen. Ne? Niemand irgendwie stellt ja auf Social Media, wie er morgens auf den Pott geht und anschließend irgendwie am Frühstückstisch sitzt, außer der Frühstückstisch ist besonders toll gedeckt und was er sonst noch treibt, den ganzen Tag irgendwie auf der Couch sitzt und in der Nase bohrt, das zeigt ja wirklich nur die gefilterten, schönsten Momente der Menschen sozusagen. Ne? Und dementsprechend kann man es natürlich auch als Promo-Tool ganz gut einsetzen, wenn man als Musiker oder als sonst was unterwegs ist da drauf. Ne? Aber im Grunde ist es ungesund, weil es natürlich ein, ein Bild davon vermittelt, dass die Welt immer toll ist zu jedem Zeitpunkt. Und naja, also die Welt ist nun mal nicht immer toll. Und die Menschen, die das dann sehen, die rutschen dann möglicherweise auch eher immer noch tiefer in eine depressive Grundstimmung oder was weiß ich was rein, ne?
Genau, also wenn man für sowas anfällig ist, ne, also gerade wenn man Medienkompetenz ist da ein gutes Stichwort, also immer die Frage, wie viel Medienkompetenz haben wir überhaupt, wo bekommen wir die überhaupt her, diese Medienkompetenz?
Absolut, ja.
Wie ist es eigentlich bei euch? Also gerade auf den Social-Media-Kanälen ist es ja auch so, dass es Influencer-Journalismus gibt. Influencer-Journalismus, wer hat das hier hingeschrieben? Dass es Influencer gibt, die uns sagen wollen, was da für tolle Sachen zu bekommen sind, dass es Promokanäle gibt. Wie grenzt ihr euch im Rockhard davon ab? Also, was würdest du sagen? Ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, wann ich es überhaupt geschrieben habe.
Macht überhaupt nichts. Also, ich meine, wir nutzen die, die Social Media Kanäle vom Rockhard im Wesentlichen A für News-Vermittlung, ne? Also, wir bringen ja auf unserer Website tägliche News zum Musikgeschehen in aller Welt. Ne? Also Band A hat ein neues Video veröffentlicht, Band B hat sich vom Bassisten getrennt, Band C ist jemand gestorben, Band D ist jetzt im Studio und nimmt ein neues Album auf, was weiß ich was. Diese News bereiten wir auf unserer Website auf, die filtern wir natürlich. Es kommt täglich so viel an News rein, dass man das gar nicht alles bringen kann und auch nicht will. Es interessiert einen natürlich jetzt auch nicht jedes kleine Video von jeder x-beliebigen Band. Also wir filtern da schon sehr, sehr doll aus und posten dann aber die wichtigsten Sachen auf unserer Website. Und die wichtigsten der wichtigen Sachen kriegen dann einen eigenen Social-Media-Beitrag. Und auf der anderen Seite benutzen wir es halt natürlich für Eigenwerbung, ne? Gar keine Frage. Also wir zeigen Inhalte aus dem Heft, sagen, wir haben ein Interview mit dem und dem geführt, zeigen dann schon mal ein Foto von der Heftseite oder so. Und so weiter. Na, das sind die wesentlichen Sachen, die wir auf Social Media machen. Natürlich auch mal ein Video oder so.
Aber man kommt halt nicht drum
rum. Nein, man kommt nicht drum rum und mit der Band erst recht nicht dann. Ne? Das ist, es ist, wie es ist.
Was auch sozusagen, also es ist auch noch so ein Stück weit eine Veränderung irgendwie in dieser Musiklandschaft. Ich meine, das ist ja okay, weil alles ist veränderlich. Das Leben ist eine Veränderung, Leben ist Prozess. Als ich 2001 damals beim Freien Radio angefangen habe, war das so, dass die meisten Kontakte direkt über die Bands stattgefunden haben. Und heutzutage ist es aber ja so, dass vieles über PR-Firmen läuft und dieser direkte Kontakt zu den Bands nur selten, also selten ist auch nicht weniger geworden ist, sagen wir so. Also vieles läuft einfach über die PR-Agenturen. Wie nimmst du das wahr? Wie gehst du damit in deiner Rolle als Musikjournalist um?
Mal so, mal so. Also ich habe teilweise direkten Kontakt zu Bandmitgliedern und wenn ich ein Interview mit denen führen möchte, dann schreibe ich die direkt an und sage, Kumpel, wie sieht's aus? Ich habe das und das vor. Hast du Zeit, hast du Lust? Und dann sagen die mir entweder, yo, lass mal gleich einen Termin ausmachen oder hier, lass uns mal trotzdem über meinen PR-Menschen gehen, weil der koordiniert meine Interviewtermine. Ich habe da selbst gar nicht den Überblick. Das kommt sicherlich auch ein bisschen drauf an, wie groß eine Band ist, mit der man sprechen möchte. Ne? Also bei Aerosmith wird es sicherlich eher schwieriger sein, direkt einfach Steven Tyler zu schreiben. Hey Kumpel, hast du mal gerade Zeit heute Abend oder so? Aber in den meisten Fällen läuft es natürlich über entweder die Plattenfirma oder halt die deutschen Promoter. Klar, gar keine Frage. Das ist aber der Weg, den man immer schon gegangen ist, solange ich dabei bin. Ich habe 2008 beim Rockhard angefangen und damals war das schon ganz genauso wie heute. Das ist also keine neue Entwicklung.
Okay, dann nehme ich das wahrscheinlich nur so wahr. Also
es mag ja, ja klar, also ich meine, wie gesagt, wenn man mit lokalen Bands vielleicht eher arbeitet oder mit nationalen Bands, dann ist es vielleicht noch ein bisschen anders, wenn man die alle kennt schon. Aber gerade wenn man dann so in den internationalen Sektor reingeht, dann geht es wahrscheinlich auch. Oder eine Band eine gewisse Größe hat, wird es wahrscheinlich irgendwann auch gar nicht anders gehen, aufgrund der Masse der Anfragen.
Ja, absolut. Absolut. Aber wir kommen jetzt mal, wir haben jetzt echt viel über Musikjournalismus gesprochen. Macht natürlich ganz viel von deiner Persönlichkeit aus, würde ich meinen. Aber du bist ja auch Mensch und du bist auch Musiker. Und du hattest uns das vor uns erzählt, dass du sozusagen erst zur Musik und dann zum Musikjournalismus gekommen bist. Und eigentlich wollte ich dich fragen, wie sozusagen dein musikjournalistisches Tun, deine musikalische Schaffen beeinflusst. Aber jetzt würde ich die Frage lieber umdrehen. Wie beeinflusst denn dein musikalisches Schaffen deinen Job, dein Redakteur sein beim Rockhard?
Vor allem insofern, als dass ich natürlich gewisse Sachen nicht mehr unbedingt mache. Also ich bespreche zum Beispiel keine Platten von Labelkollegen von mir, ne? Also Next Cemetery am Plattenvertrag. Und natürlich bespreche ich jetzt nicht eine Platte, die dann beim selben Label rauskommt. Schon allein, um da eine gewisse Distanz zu wahren und mich nicht für den Vorwurf angreifbar zu machen. Wie vorhin ja auch schon gesagt, ne? Also ich bespreche keine Platten von Kumpels, ne? Und auch genauso natürlich nicht die von Labelmitgliedern oder so. Ansonsten, glaube ich, beeinflusst das Musikmachen, das über Musik schreiben, ehrlich gesagt, herzlich wenig. Das sind zwei Sachen, die ich so getrennt wie möglich behandle.
Und trotzdem ist es ja ein Know-how auch, was du durch deine journalistische Tätigkeit hast. Und hat dir das dann geholfen, bei Next Cemetery das aufzubauen?
Jein. Jein. Also auf der einen Seite bin ich der Meinung, Musik sollte sowieso immer aus dem Bauch herauskommen und man sollte einfach das machen, was man selbst mag und was man selbst gerne hören möchte und es nicht zu sehr überdenken. Und klar, dadurch, dass ich über Musik schreibe, neige ich schon mal dazu, Sachen zu sehr zu überdenken.
Aber wir sind jetzt schon so dabei, sozusagen so ein bisschen deine Band hier anzuteasern. Next Cemetery, es gibt seit 2018. Das sind jetzt 8 Jahre ungefähr.
Sieben.
Entschuldigung. Ja, seit 2018. Wir haben 2025, das sind 7 Jahre. Höhere Mathematik fällt mir schwer. Genau, und ich glaube, euer Debütalbum ist damals zur Corona-Zeit rausgekommen. Erzähl mal.
Ja, spannende Zeit. Wir haben 2018, also Boris Danger, unser einer Gitarrist, hatte zusammen mit Jörg, das ist unser ehemaliger zweiter Gitarrist, die Band gegründet. Hatten dann sich andere Leute gesucht, die sie ins Boot geholt haben und haben dann den Lukas, den Schlagzeuger, den damaligen. Dann bin ich dazu gekommen als Sänger und irgendwann halt auch unser immer noch Bassist, der Matt. Das war 2018, Sommer 2018 haben wir die ersten gemeinsamen Proben gemacht, so kurz nach dem Partysign und Summer Breeze. Haben dann ein halbes Jahr lang sehr intensiv geprobt und haben dann gleich gesagt, so, wir wollen hier nicht ewig rumeiern, lass uns mal Nägel mit Köppen machen und haben den ersten Studiobesuch gemacht und haben damals 4 Songs aufgenommen, von denen wir 3 auf Kassette gespielt haben sozusagen und wir haben 100 Kassetten gemacht, so 100 Demo-Kassetten sozusagen und dachten, boah, 100 Kassetten, wer soll das kaufen, da haben wir wahrscheinlich irgendwie genug für die nächsten paar Jahre. Ja, Pustekuchen, die waren so nach 2 Monaten ausverkauft. Und haben uns auch einen ersten Plattenvertrag eingebracht, damals mit FTW CTP Records, hier aus dem Ruhrpott. Das ist ein Ein-Mann-Label, der gesagt hat, er würde gern mit dem Material von diesen Demokassetten, mit 2 Tracks davon, gerne eine erste Single machen. Beziehungsweise wir hatten 3 Songs auf dem Demo, hatten aber 4 aufgenommen. Wir haben also gesagt, wir nehmen 1 Song auf vom Demo und nehmen noch diesen einen bis jetzt unveröffentlichten Track und machen damit eine erste Single. Haben dann diese Single gemacht, ist auf Vinyl erschienen, haben die ersten Shows gespielt und waren aber parallel dann schon direkt wieder im Studio, um das erste Album aufzunehmen. Und haben uns mit dem ersten Album eigentlich gar nicht an so viele, also ein paar Plattenfirmen gewendet, haben dann aber relativ schnell eine Zusage bekommen von Reaper Entertainment. Das war im Frühjahr 2020. So, und dann ging das ja gerade mit der Corona-Pandemie los. Und wir haben die Platte im Oktober 2020 veröffentlicht, als gerade die Lockdowns und alles so im vollen Gange waren und man wirklich überhaupt gar nichts tun konnte, um sein Album zu supporten. Man konnte nicht irgendwie rausgehen und eine Show spielen, eine Tour spielen, schon überhaupt nicht. War völlig, völlig undenkbar. Man hätte ein Streaming-Konzert geben können. Das war aber irgendwie nicht so das, was wir dachten, was cool wäre. Haben dann also tatsächlich die erste Platte mit relativ wenigen Shows nur supporten können. Die größte war sicherlich auf dem Rockart-Festival dann 2 Jahre später, aber auch erst 2022. Das war dann mehr oder weniger unsere Record-Release-Party. 1,5 Jahre nach Veröffentlichung des Albums.
Ach, krass.
Also, genau. Und dann war die Pandemie ja Gott sei Dank auch irgendwann wieder vorbei und wir sind im Frühjahr 2023 sind wir wieder ins Studio gegangen, haben die 2. Platte aufgenommen und die ist im Herbst 23 dann erschienen unter deutlich besseren Vorzeichen. Anschließend sind wir auf Tour gegangen mit den mit einer US-Band, mit Visigoth in Deutschland. Das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, war mein erstes Tourerlebnis. Shows und Festivals hatten wir zu dem Zeitpunkt schon viele gespielt, aber es war die erste richtige Tour. Ja, und jetzt waren wir unlängst in Troisdorf wieder im Studio und haben das dritte Album aufgenommen, das dann irgendwann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft erscheinen wird.
Spannend. Du hast jetzt gleich drei Sachen angesprochen, die ich direkt auch aufgreifen möchte. Aber alle drei Sachen machen einen größeren Bogen auf. Ich würde erst mal sozusagen auf die, du hast die Festivalbranche angesprochen und wir stehen ja jetzt kurz vor dem Sommer, also es ist ja dann so eine Festivalhochzeit, die auf uns zukommt. Und was bedeuten denn Festivals für dich, also beruflich und emotional, persönlich?
Ja, genau, also beides groß. Ne? Festivals sind natürlich eine super Sache, gerade um mal Bands zu sehen, wo man vielleicht nicht auf eine Einzelshow gehen würde. Bieten natürlich grundsätzlich einfach ein spannendes Programm, weil man auch immer wieder, auch ich noch, der jetzt irgendwie sich seit 20 Jahren in der Branche bewegt, mehr oder weniger, immer noch Bands entdeckt auch. Passiert mir jedes Jahr im Sommer, dass ich irgendwelche Bands sehe, die ich noch nie gesehen hatte vorher und mir anschließend den halben Katalog davon zulege. Beruflich sind sie überhaupt nicht wegzudenken. Klar, Festivalberichterstattung ist ein ganz, ganz großer Teil des Musikjournalismus, gerade so in den Sommerzeiten. Fängt aber auch schon im Frühjahr an mit dem Keep It True im April und geht bis in den Winter rein. Also es ist nicht so, dass Festivals nur im Sommer stattfinden. Nur im Sommer sind natürlich die großen Open Airs und im Winter sind die Sachen dann in der Halle, ne, und wesentlich kleiner.
Mhm. Und du hast ja gerade gesagt, es geht auch schon im April los und Pfingsten ist nicht im April, aber im Juni diesen Jahres. Mhm. Und da wird das Rockhard Festival stattfinden. Wie ist das? Habe ich jetzt überhaupt keinen Einblick? Bist du damit in die Organisation oder seid ihr da alle in die Organisation mit eingebunden? Wie macht ihr das? Wie läuft das bei euch?
Genau, es hat jeder so seine eigenen Aufgabenbereiche. Wir arbeiten fürs Rockhard Festival mit einer externen Firma noch zusammen, mit Continental Concerts. Das ist eine Booking-Agentur, die ganz, ganz viel von den Booking-Aufgaben übernehmen, machen aber in der Redaktion auch Vorschläge natürlich, welche Bands wir uns wünschen würden. Also es ist so ein bisschen so eine Zusammenarbeit zwischen Continental und dem Rockhard. Und jeder hat so seine eigenen Aufgaben. Die liebe Kollegin Mandy zum Beispiel übernimmt die redaktionelle Leitung des Programmheftes. Ich kümmere mich darum, dass die DJs zum Beispiel gebucht werden fürs Festival. Wir haben halt so Aftershow-Partys. Die DJ-Buchung ist so traditionell mein Ding. Kümmere mich aber auch darum, dass jede Band einen Betreuer kriegt zum Beispiel. Also ich teile die Leute vorher ein, sag denen, was zu tun ist. Wobei Betreuung auf dem Rockhard Festival in erster Linie heißt, als Redakteur der Zeitschrift Band in Empfang nehmen, einmal kurz sagen, hi, ich bin der und der von der Zeitschrift irgendwie, heute habt ihr die und die Interviewtermine, dann ist eure Autogrammstunde und wenn noch irgendwas ist, dann meldet euch doch gerne und die Band dann auch auf der Bühne anzusagen, das machen wir auch selber als Redakteure und Redakteurinnen. Wieder andere übernehmen ganz andere Aufgaben, also wir sind komplett involviert, das ist hält uns schon auch nebenbei ordentlich auf Trab, also neben dem, dass wir auch noch ein Heft machen müssen und eine Website haben, die wir bespielt und einen Shop haben und so weiter.
Ja, das klingt nach einem umfassenden Projekt, aber das ist ja schön, wenn da sozusagen auch alle mit involviert sind. Also ich tue das jetzt schon wieder so romantisieren, aber ich habe das Gefühl, da entsteht auch so ein Wir-Gefühl oder das stärkt das auch einfach.
Ja, absolut. Und es ist halt auch toll, dass auf dem Festival nicht nur unser Name draufklebt, ne, sondern dass wir auch wirklich involviert. Also man hätte ja auch einen leichten Weg gehen können und sagen können, hey, mal eine externe Firma macht das mal komplett und wir setzen unseren Namen drüber oder so. Aber nee, absolut nicht. Das war von Anfang an so, dass die Redaktion komplett involviert war und das wird auch immer so bleiben.
Und ich würde jetzt mal so das Wort Kuration kurz droppen wollen. Also wie ist das? Werden die Bands sozusagen bewusst von euch ausgewählt oder wie läuft das ab?
Ja, absolut, genau. Also wir setzen uns zusammen und diskutieren darüber, wen könnte man da buchen. Ob es dann klappt am Ende, ist halt immer eine andere Sache. Da spielen ja logischerweise ganz, ganz viele Faktoren rein. Wie hoch ist die Gage? Ist die Band verfügbar zu dem Zeitpunkt? Macht es Sinn? Sind die zum Beispiel, wenn es um eine US-Band geht, ist die gerade sowieso in Europa unterwegs? Kann man, ne, oder müsste man sie extra einfliegen? Dann natürlich eine generelle Planung. Du kannst ja nicht jede Band überall ins Line-Up setzen. Du könntest ja jetzt Wasp, unseren Sonntags-Headliner, ja jetzt nicht als Freitags-Opener verwenden oder so oder umgekehrt. Ne? sondern also es ist schon ein Findungsprozess jedes Jahr, bis das endgültige Billing dann steht, der auch viele Monate dauert. Ne? Und es sind natürlich neben den Bands, die am Ende auf dem Plan stehen, ganz, ganz viele Anfragen rausgegangen, die aus den unterschiedlichsten Gründen halt nicht zustande gekommen sind.
Ja.
Wie bei jedem Festival.
Genau, also wie bei jedem Festival, das lässt mich immer zu dem Spruch kommen, sozusagen, wir sehen ja immer nur das, was funktioniert. Und sagen, wie viel Anlauf das gebraucht hat und wie oft man auf dem Weg dorthin zum Erfolg auf die Nase gefallen ist, das sieht ja immer niemand.
Genau, wobei ich es nicht mal allen als auf die Nase fallen bezeichnen würde, sondern es sind halt einfach Sachen, dann sagt man, okay, dann halt im nächsten Jahr oder so, ne?
Ja, das jetzt im Booking auf das Festival bezogen, aber
ja.
Trotzdem gibt es bestimmt auch jedes Jahr so einen kleinen Lerneffekt, oder?
Mit Sicherheit, ja, wäre ja schlimm, wenn nicht, ne? Also ich meine, auf der einen Seite wäre es toll, wenn alles immer perfekt liefe, ne? Aber auf der anderen Seite, nein, man kann sich natürlich immer irgendwo verbessern, gar keine Frage.
Ja. Du bist ja jetzt schon eine Weile beim Rockhard. Was sind denn so, hast du so besondere Momente, die du mit diesem Festival verbindest? Oder was war denn so rückblickend, wenn du mal so überlegst, das war so ein Moment, den du gerne mit uns teilen möchtest?
Ich habe da ganz, ganz viele Bands tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ne? Also ich habe Blind Guardian, die mich in den 90ern schon wirklich lange begleitet haben. Zum Beispiel dann 2002, eins von den beiden Jahren, ich bin mir gerade nicht sicher. Zum ersten Mal, war damals noch als Gast auf dem Rockhard Festival. Ich habe 2007 erst beim Rockhard angefangen. Habe ganz, ganz viele Bands damals auch als Gast noch zum ersten Mal erlebt. Ich finde die Location, die wir da haben, dieses Amphitheater am Rhein-Herne-Kanal, also muss ich das so vorstellen, da die Bühne ist direkt vor dem Kanal, hinter der Bühne fahren also Schiffe her. Die Bands spielen auf der Bühne und das Amphitheater ist ein Halbrund davor aufs Wasser gerichtet sozusagen. Das ist malerisch schön. Ich finde, das ist eine der schönsten Locations in Deutschland. Und für mich auch noch direkt um die Ecke. Also es ist in Gelsenkirchen. Ich selbst komme aus Bochum. Also das heißt, ich bin da schon als Besucher gerne hingefahren, bevor ich bei der Zeitschrift gearbeitet habe. Ein fantastischer Moment war sicherlich, als wir 2022 nach der Corona-Pandemie dann mit Next Cemetery das Festival eröffnet haben. Also das erste große Sommerfestival nach der Pandemie durfte ich mit meiner eigenen Band eröffnen. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt, zumal ich eine Woche davor dann selbst auch noch Corona hatte. Also ich habe es die zwei Jahre der Pandemie habe ich es komplett vermieden und eine Woche vor dem Festival hatte ich es dann. Und war dann gerade irgendwie 4 Tage wieder gesund und hatte natürlich Schiss, klappt das mit dem Singen oder klappt es nicht. Dann hielt ja auch noch der WDR die Kamera drauf. Das Ganze wurde ins Internet übertragen. Ich dachte, um Himmels Willen, wenn das jetzt schief geht, das steht für alle Zeiten im Netz und das wirst du nie mehr los. Aber es hat alles geklappt.
Das ist spannend. Das sind dann solche Momente, wo man eben denkt, so, jetzt muss ich mich hier als Band gut positionieren. Also das könnte was bedeuten für uns und dann passiert sowas. Aber es freut mich sehr zu hören, dass das am Ende alles gut gegangen ist.
Ja, aber wie gesagt, ich war nie in meinem Leben so nervös und wahrscheinlich werde ich es auch nie wieder sein.
Dann schauen wir mal. Können wir jetzt noch nicht, abschließend sagen.
Genau.
Ja, und wenn wir aber gerade bei den Festivals sind, du hast vorhin auch kurze Summer Breeze mit gedroppt. Und das Summer Breeze ist natürlich ein ganz anderer Kaliber an Festival. Es ist größer, diverser, vielleicht auch kompromissloser. Ich persönlich habe es noch nie ich komme ja jetzt hier aus Sachsen, aus so einer Ecke im Erzgebirge, habe es noch nie bis runter zum Summer Breeze Festival geschafft, weil es einfach sehr weit ist. Warst du schon mal auf dem Summer Breeze? Blöde Frage.
Ja, schon des Öfteren im vergangenen Jahr zuletzt und ich werde auch in diesem Jahr wieder hinfahren. Ich mag das sehr. Es ist ein sehr großes Festival. Es ist sicherlich eher modern geprägt. Ne? Also es sind da eher jüngere und hippe Bands, während das Rockhard Festival ja einen sehr Oldschool-Charakter auch hat. Das kann man, also natürlich haben wir auch junge Acts dabei, gar keine Frage. Aber wir haben halt auch viele sehr traditionelle Bands dabei. Während das Summer Breeze seinen Fokus, so mein Gefühl, schon eher auf ein jüngeres Klientel setzt, so insgesamt. Ich fahre da gerne hin, jedes Jahr tatsächlich. Wie gesagt, letztes Jahr war ich da, dieses Jahr werde ich wieder hinfahren. Ich finde das schön, das ist relativ nah an so verschiedenen kleinen Städtchen, in denen man sich auch sehr gut einquartieren kann, wenn man nicht campen möchte. Dann gibt es da kleine urige Restaurants, in denen man noch schön essen gehen kann, bevor man dann rüber zum Festivalgelände fährt. Der Campground ist aber auch cool. Ich habe sowohl auf dem normalen Campingplatz da schon mal eine Woche verbracht, als auch im Backstage-Campingbereich. Ich kann da wirklich nur Gutes drüber sagen. Ich mag das aber wirklich sehr.
Also ich muss gestehen, also die meisten der Bands, mit denen ich Interviews habe, die erzählen mir auch nur gute Sachen über das Summer Breeze. Also das klingt wie so ein Ort oder ein Festival, das man einfach mal wirklich besucht haben muss.
Ja, und ich würde auch echt auch unheimlich gerne mal spielen. Mal gucken, vielleicht klappt es ja irgendwann.
Ja, also das kann ich dir nicht ermöglichen, das mit dem Spielen. Ich drücke dir da ganz fest die Daumen. Aber wir haben sozusagen heute die Möglichkeit, in diesem Podcast zweimal ein Festival-Ticket für das Summer Breeze Open Air zu verlosen. Also für all jene, die jetzt denken, oh ja, da würde ich auch gerne mal hin, die hätten jetzt die Chance, tatsächlich ein Festival-Ticket zu gewinnen. Und wie läuft das, fragt ihr euch jetzt bestimmt, weil wir haben ja, der Podcast ist ja nicht live, ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwie anrufen. Und zwar auf der Podcast-Seite habt ihr ein Formular, das ihr ausfüllen könnt und da müsst ihr ein Stichwort eintragen. Und der Jens und ich haben uns ein Stichwort überlegt, mit welchem ihr so ein Ticket gewinnen könnt. Jens, weißt du noch das Stichwort?
Aber klar doch, Sommerbrise haben wir gesagt.
Genau, also wenn ihr dort als Stichwort Sommerbrise eintragt, dann habt ihr die Chance, eins von den zwei Festival-Tickets für das Sommerbrise Open Air zu gewinnen. Und wir drücken einfach für den Jens und für Next Cemetery ganz fest die Daumen, dass ihr dort mal spielen könnt. Demnächst. Also nicht dieses Jahr, aber vielleicht dann.
Dieses Jahr wird wahrscheinlich knapp, ja. Das dürfte genau ziemlich voll sein, das Billing.
Ja, ich denke auch. Das ist wahrscheinlich schon durch. Aber Next Cemetery ist natürlich ein super Stichwort, weil du hast vorhin auch erzählt, dass ihr vor einer Woche im Studio wart und an eurem dritten Album arbeitet. Ich finde, das ist eine total spannende Sache. Wie ist das? Wie schreibt ihr Songs? Also macht ihr das im Studio gemeinsam oder geht ihr mit ersten Ideen ins Studio? Wie läuft das bei euch ab?
Oh nee, Katastrophe. Wenn wir das im Studio machen würden, dann bräuchten wir sehr viel mehr Geld. Denn jeder Studiotag kostet ja tatsächlich Geld, ne? Und dass eine Band so wie Guns N' Roses in den 90ern oder Aerosmith früher oder die ganzen alten Dinosaurier sich für ein Jahr lang im Studio einmieten und dann da irgendwie ganz entspannt Songs schreiben oder halt auch mal gar nichts tun und die Füße hochlegen und sich irgendwie ordentlich einen reinpfeifen, das ist also auf unserem Level unmöglich. Und ich würde mal sagen, auch auf dem Level der meisten anderen Bands. Nee, also die Songs entstehen im Vorfeld, ganz klar. Wir machen sogar auch eine sehr umfangreiche Vorproduktion. Das heißt, wir nehmen das Album schon einmal auf, bevor wir damit ins Studio gehen. Haben jeden Song schon einmal komplett aufgenommen, inklusive aller Spuren, inklusive der Gesänge und allem drum und dran. Schicken das dem Produzenten einmal, damit er sich anhören kann. Und dann gehen wir ins Studio und nehmen die Sachen nochmal auf in einer sauberen Form. Also die Vorproduktion entsteht im Proberaum und zu Hause. Und die richtige Produktion, dafür gehen wir dann aber ganz klassisch ins Studio. Aber gut vorbereitet, damit wir die Sache auch bezahlen können am Ende. So, und wie entsteht der typische Next Cemetery Song? Ja, am Anfang ist meistens das Riff, also einer unserer beiden Gitarristen, der Jörn oder der Boris, manchmal auch der Mad Mad, unser Bassist, kommen mit einem Riff an und das arbeiten wir dann gemeinsam weiter aus im Proberaum. Ums Riff entsteht eine Melodie, um die Melodie entsteht ein Grundgerüst für einen Song, ein Arrangement. Dann wird das Ganze musikalisch weiter ausgearbeitet und dann, wenn das Musikalische soweit abgeschlossen ist, dann komme ich ins Spiel und schreibe die Texte und die Gesangsmelodien. Ja, und dann kann es schon mal vorkommen, dass ich sage, da und da brauche ich aber mehr Platz zum Atmen. Dann wird mal vielleicht noch eine kleine Stelle eingeschoben oder ich brauche noch eine Strophe mehr oder ich brauche eine Strophe weniger, weil das, was ich in dem Song erzählen will, einfach mehr oder weniger Text braucht. Und ja, irgendwann ist dann das Arrangement fertig und dann, wie gesagt, entsteht ein Demo.
Spannend. Am Anfang war das Riff.
Genau.
Also das ist sozusagen, es gibt ja manchmal solche Filme, ne? So, und jetzt so vor dem inneren Auge ist sozusagen das, was du erzählt hast, gerade in so eine Dokumentation übergewandert mit Bildern.
Ja, schön.
aber wie kann ich mir das vorstellen? Also da finden ja bestimmt auch ganz viele Aushandlungsprozesse und Diskussionsprozesse statt. Also so ist das ja bei jedem kreativen Prozess, wo mehrere Menschen eingebunden sind. Wie diskutiert ihr über eure Musik? Wie kommt ihr zu einem Konsens?
Ach, die großen Diskussionspunkte bei Next Cemetery sind eigentlich andere. Die entstehen selten beim Songwriting. Wir ziehen sehr an einem Strang, was das angeht mit dem Songwriting. Wo wir gerne mal diskutieren, sind Setlists zum Beispiel. Großer Diskussionspunkt, ne? Also welche Songs spielt man jetzt live? In welcher Reihenfolge? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Das sieht dann jeder schon mal ein bisschen anders. Aber beim Songwriting würde ich ehrlich gesagt nicht sagen, dass wir groß diskutieren. Das geht eigentlich in der Regel relativ fluffig.
Das klingt doch gut. Aber wenn ihr bei Setlisten diskutiert, dann diskutiert ihr bestimmt auch über die Titelliste auf dem Album, oder?
Stellt sich ganz, ganz oft von alleine auf, tatsächlich, weil wir meistens, wenn wir an einem Album arbeiten, schon wissen, was der Opener werden soll, an den das Intro dann zum Beispiel ein bisschen angepasst wird. Dann auch schon oft wissen, was soll der Opener, wir denken immer in Vinyl, ne, muss ich dazu sagen. Also wir denken immer mit einer A-Seite und einer B-Seite. Und wir wissen meistens schon von vornherein und sind uns relativ einig, was ist der A-Seiten-Opener, was ist der A-Seiten-Closer sozusagen und dasselbe für die B-Seite. Und dann gibt es gar nicht mehr so ganz viele Positionen, die man befüllen muss. Gleichzeitig muss man aber sowieso auch darauf achten, dass Vinyl ja eine begrenzte Seitenlänge hat. Ja, also ich sag mal, auf jede Vinylseite passen 24 Minuten, grob gesagt. Das heißt, wenn man schon zwei Songs plus das Intro für die A-Seite festgelegt hat, dann hat man nur noch so und so viele Minuten übrig. Und da muss man dann im Grunde genommen gucken, wie puzzeln wir die übrigen Songs da am sinnvollsten rein. Also die Reihenfolge auf dem Album, die stellt sich im Grunde genommen fast von selber auf bei uns.
Schön. Du hast gerade, also das jetzt mit dem Vinyl erzählt hast und sozusagen, dass die Struktur ja eigentlich schon vorgegeben ist, ist mir eingefallen, dass du mir, ich glaube, im Vorfeld zu dem Podcast gesagt hast, dass du ein sehr großer Fan von Konzeptalben bist. Wie ist es denn bei Next Cemetery? Sind das Konzeptalben?
Unser zweites Album war ein Konzeptalbum. Da ging es um die Filme der 70er, 80er, 90er, mit denen wir selbst groß geworden sind. Das war so ein bisschen der Pandemiesituation tatsächlich geschuldet und dass wir ganz, ganz viel vor unseren Glotzen gehangen haben, alle Mann, und alte Filme wiederentdeckt haben. Und wir waren schon mitten im Songwriting und da sagte ich, hey, wie wäre es, wenn wir denn einfach ein Konzeptalbum über all diese Filme machen, und haben dann tatsächlich zu jedem Song einen eigenen Film im Kopf gehabt oder auch eine eigene Filmreihe. Genau, das dritte Album ist wieder breiter aufgestellt. Das ist kein Konzeptalbum, nein. Und das erste war auch keins.
Okay.
Das ist für mich natürlich als Textschreiber, also mir hat das Spaß gemacht beim letzten Mal. Gar keine Frage, über die Filme zu schreiben, aber es ist natürlich ein Korsett, was man sich aufzwängt, ne?
Genau.
Und wir die Themen, die wir auf dem dritten Album jetzt behandeln, ich meine, wir haben was über Videospiele, wir haben auch wieder was über einen Film, wir haben historische Themen, wir haben sozialkritische, politische Sachen. Einmal quer durch die Bank.
Das ist spannend, so ein Album ist ja auch immer so ein kleines Zeitzeugnis, was dann sozusagen die Musikmachenden über die Entstehungszeit der Platte auch beschäftigt hat. Magst du uns da ein bisschen tiefer schon mitnehmen oder ist das noch zu früh, um darüber zu sprechen?
Was das dritte Album angeht?
Ja.
Ja, wie gesagt, es ist einmal sehr quer durch die Bank, ne? Also es ist einmal, wir haben wieder wie beim zweiten Album, wir haben einen Song über einen Film oder der sich mit einem Filminhalt beschäftigt. Wir haben was über Videospiele, das hatten wir beim ersten Album schon mal. Zum Beispiel der Song Feed the Night vom ersten Album drehte sich um Bloodborne. Das ist ein PlayStation-Spiel, was ich damals sehr viel gespielt habe. Dann King of the Dead ging es um Arthas von World of Warcraft. Das ist eine so meiner Dauerleidenschaften. Auf der ersten Platte hatten wir was über die Kreuzzüge, also um die Schlacht um Jerusalem, also historisch orientierte Themen. Wir hatten was um H.H. Holmes, das war ein Serienmörder in Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert, also auch eher historisch geprägt. Wir hatten mit Fall of the Realm was politisch geprägtes, mit Banging in the Grave, was man sicherlich A, als Heavy-Metal-Quatsch einfach so interpretieren kann, was aber auch einen ernsteren Hintergrund hat, wenn man sich damit näher beschäftigen möchte. Also ich arbeite ganz, ganz viel auch mit verschiedenen Ebenen und nicht so offensichtlich in den Texten. Und so ist es im Prinzip auf der dritten Platte auch wieder. Wir haben so ein bisschen was von allem da drin und halt nicht nur eine Richtung, wie auf der zweiten Platte.
Okay, das klingt nah genug erklärt, um neugierig zu sein, finde ich.
Na hoffentlich. Na hoffentlich.
Genau. Dann reden wir ja schon ganz schön lange jetzt, Jens. Ich habe vorhin mal kurz auf die Uhr geguckt gehabt, da waren wir bei 26 Minuten, jetzt sind wir bei knapp einer Stunde. wie schnell doch die Zeit schon vergeht. Und daher würde ich gerne jetzt noch so einen kleinen Ausblick mit dir machen. Also zum einen, was wünschst du dir für die Metal-Szene in den nächsten Jahren?
Dass sich die Konzertsituation wieder bessert. Ich habe das gestern gesagt, ich war gestern bei Ghost in Oberhausen. Die Tickets haben irgendwas zwischen 90 und 100 Euro gekostet für einen Stehplatz. Die Shirts gingen bei 50 Euro los, 50 Euro für ein Album-Shirt und 60 Euro für ein Tour-Shirt, 120 Euro für ein Hoodie. Die Getränkepreise in der Halle 6,50 Euro für ein 0,4er Bier, 12 Euro für ein 0,8er Bier. Das heißt, wenn man sich so einen Konzertabend mit zwei Personen leistet, dann vielleicht noch ein Shirt mitnehmen möchte, dann ist man wahrscheinlich so bei 400 Euro oder so. Das ist Geld, was die Leute nicht mehr zur Verfügung haben, um zu kleineren Shows zu gehen, weil am Ende, machen wir uns nichts vor, gewinnen die großen Bands. Wenn man die Auswahl hat, irgendwie, ne, möchte man jetzt irgendwie Ghost gerade sehen, die Nummer 1 Album rausgebracht haben, oder geht man stattdessen zu vier kleineren Konzerten? Also ich weiß, was meine Wahl wäre. Ich würde wahrscheinlich zu den vier kleineren Konzerten gehen. Andererseits möchte ich auch mal ein Ghost-Konzert sehen zwischendurch. Aber diese ganzen riesigen Konzerte, die fressen so viel Geld inzwischen und Geld ist rar. Es wird auch immer weniger, dass viele kleine Shows inzwischen, man muss es leider sagen, echt schlecht besucht sind und viel auch abgesagt werden. Und kleine Konzerte ganz, ganz oft an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit kratzen, weil auch kleine Bands inzwischen mehr Geld nehmen müssen, ne? Also wenn man als Band von unserer Größe auf Tour geht, hat man trotzdem Kosten. Man muss einen Bulli mieten, die Miete muss man dafür bezahlen, man muss Sprit bezahlen dafür, man muss vielleicht einen Mercher bezahlen oder so, den man noch mit auf Tour nimmt und so weiter. Das heißt, selbst bei kleinen Bands hat man schon Kosten von ein paar hundert Euro, die man auf die Gage umsetzen muss irgendwie, wenn man selbst nicht draufzahlen möchte. Und das muss sich ja dann auch erstmal wieder für den Veranstalter vor Ort rechnen. So, also es ist momentan echt eine etwas vertrackte Situation und ich bin auch nicht der Einzige, der das so empfindet, sondern das ist eine Sache, die überall diskutiert wird. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Live-Markt irgendwann in den nächsten Jahren komplett kollabieren wird, aber wir schauen mal.
Ja, also ich ist tatsächlich ein Thema, was mich auch wahnsinnig umtreibt, weil ich gerade auch Kultur, ne, also wenn wir jetzt mal über Kultur und Kunst so reden, wo das ja reingehört einfach, das ist ja für uns als Menschen auch was ganz Wichtiges. Also das hilft uns ja auch, gesund zu sein, also vom mentalen Zustand her. Das hat so viele Funktionen, auf so ein Konzert zu gehen. Also es gibt auch so viele Studien darüber, die sozusagen diese positiven Effekte von Musik, von Tanzen, von Gemeinschaft beschreiben und wie wichtig das einfach auch ist, sozusagen eine gesunde Gesellschaft zu haben. Das ist ganz vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Also das ist, und gerade was die Ticketpreise dann angeht, ich denke sozusagen, ich habe zwei Kinder und sozusagen, ich denke sozusagen immer, was ich jetzt bezahlen müsste, wenn ich meine Kinder mitnehmen würde. Weil das ist ja auch wichtig, sozusagen diesen Nachwuchs daran zu führen.
Das genau, sowohl auf vor der Bühne den Nachwuchs ranführen, als auch auf der Bühne natürlich den Nachwuchs ranführen. Wenn es keine kleinen Konzerte mehr gibt, ja, wo soll denn die Nachfolgerbands herkommen?
Ja.
Ne? Also ich meine, auch ein Ghost, ich habe Ghost vor, bald anderthalb Jahrzehnten irgendwie. Ich habe die allererste Deutschland-Show habe ich nicht gesehen. Die war auf dem Hammer of Doom damals. Das war ein Jahr, wo ich nicht da war. Aber ich habe sie kurz darauf dann irgendwie als Vorgruppe von In Flames gesehen, als Vorgruppe, als Opener. Dann war Ghost haben gespielt und dann kamen noch zwei andere Bands und dann kamen In Flames und Ghost wurden damals von der Bühne geboot. So, und Sabaton, sag ich mal, ne, habe ich im Turok gesehen vor, ich weiß nicht, 50 zahlenden Leuten so ungefähr. Und heute spielen die in der Arena in Oberhausen und verkaufen die aus und haben Accept als Vorgruppe. Und das ist keine 20 Jahre her, ja. Aber wie soll das denn funktionieren, wenn kleine Konzerte so unwirtschaftlich werden, dass alle Beteiligten draufzahlen müssen? Also es geht uns jetzt persönlich als Next Cemetery, wir müssen ja nicht davon leben oder so, aber es ist halt, wir wollen jetzt auch nicht natürlich irgendwie ständig draufzahlen oder so. Und so geht es ja den meisten Bands, ne? Also die wenigsten machen es ja jetzt irgendwie so professionell, dass sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Der Pro der Band ist ja sicherlich irgendwie eine Hobbysache oder semi-professionell oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber auch das, ne? Also wenn es irgendwann so absurd wird, dass so kleine Veranstaltungen sich überhaupt nicht mehr rechnen, wo soll der Nachwuchs herkommen, der dann in 15 Jahren mal das neue Ghost ist, das neue Sabaton, Powerwolf oder neue Iron Maiden oder was weiß ich was, ne?
Ja, absolut. Also zum einen eben die Konzerte, die Und zum anderen brauchen die aber ja auch die Venues. Und das sind ja gerade die Grassroot-Venues, also die Kleinst- und Klein-Locations, die sind ja auch gerade in einer Krise. Das ist ja dann gleich das Nächste.
Ja, klar. Bedingt dadurch, ne, dass so viele Sachen ausfallen und dass gleichzeitig aber die Kosten für alles gestiegen sind. Die Kosten für Security sind gestiegen, die Kosten für Bühnentechnik sind gestiegen, die Kosten für Catering sind gestiegen. Für alles, was mit Konzerten zu tun hat, sind die Kosten explodiert. Und natürlich, also Konzert auch für einen Kleinstveranstalter kostet heute das Zigfache von dem, was es noch vor ein paar Jahren gekostet hat.
Ja. Ja.
Und das muss man erstmal wieder reinholen. Und ich meine, gerade bei kleinen Bands kannst du die Ticketspreise ja jetzt auch nicht ewig hoch in die Höhe treiben, ne?
Ja. Und gleichzeitig halt dann in den Jugendzentren, in den AJZs, da wächst ja auch Nachwuchs für die Szene ran. Also die sozusagen nicht nur auf der Bühne stehen, sondern die auch dazu beitragen, dass einfach alles läuft. Tontechniker, Lichttechniker, Hands und so weiter.
Ja, ja. Und klar, ne, in einem AJZ irgendwie zu spielen, wo alles irgendwie auf ehrenamtlicher Basis ist und so weiter, das ist natürlich super cool. Aber wenn du jetzt nur in dem AJZ spielst, wirst du auch nicht überregional bekannt. Das heißt, du musst ja die Möglichkeit haben, als Band auch überregional zu spielen, sonst wirst du nicht wachsen. Ist halt so, ist ein Teufelskreis.
Ja, und es ist wirklich spannend, was in den nächsten Jahren da passieren wird. Also ich bin da auch sehr gespannt.
Ja.
Genau, wir waren beim Ausblick. Und dann würde ich dich mal fragen, was du ganz persönlich, was möchtest du künstlerisch erreichen in den nächsten Jahren?
Das ist eine Frage, die ich tatsächlich schon oft selbst in Interviews gestellt habe und die mir immer gar nicht so leicht fällt zu beantworten. Also wir haben in den letzten 7 Jahren schon so viel erreicht, über das ich mich gefreut habe. Ich meine, ich mache seit 20 Jahren Musik und trotzdem habe ich dann 2020 erst mein erstes Album aufgenommen, mein erstes echtes Album. Das waren meine Steine. Ich habe auf Festivals gespielt. Ich habe mit ganz, ganz vielen Bands gespielt, die ich selber cool finde. Ich habe vorhin ja die Tour mit Visigoth erwähnt, die ich selber halt auch super cool finde. Wir haben auf dem Wacken gespielt, wir haben auf dem Rockhard gespielt, wir haben auf kleineren Festivals gespielt. Im Prinzip darf es gern so weitergehen. Ne? Also es ist einfach so, weiter schöne Momente zu haben, die ich selbst genießen kann und über die ich mich freuen kann.
Okay, das klingt wirklich schön. Also ich drück die Daumen, dass das so weitergeht. Und bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, wir nähern uns dem Ende. Also ich kündige das Ende immer schon mitten im Podcast an. Nee.
The end is near. Ja, sehr schön.
Das Ende wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Ich habe jetzt noch 3 Fragen an dich. Also zum einen wäre das, hast du eine persönliche Empfehlung von uns? Du bist Musikredakteur. Um welche Band kommst du gerade nicht drum rum? Welche Band würdest du uns mal ans Herz legen?
Atlantean Codex, ganz, ganz klar. Ist eine meiner absoluten Lieblingsbands in den letzten 10 Jahren geworden. Epic Metaller aus Bayern, meiner Meinung nach die beste Epic Metal Band der Welt derzeit. Wer auf alte Manowar steht, wer auf Manila Road steht und auf andere Bands aus dem Bereich, muss die hören. Haben 3 Alben veröffentlicht, das 4. ist gerade in der Mache. Spielen dieses Jahr auf dem Keep It to Rising. Ich freue mich sehr drauf in Würzburg, da werde ich natürlich auch wieder sein. Und ja, wie gesagt, also wenn ich eine Band jetzt nennen muss und nicht ganz so offensichtliche Sachen nennen möchte, wie zum Beispiel Ghost gerade, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben, dann auf jeden Fall Atlantean Codex.
Okay. Gut, dann werden wir das tun, werden wir uns diese Band mal zu Gemüte führen. Und meine 2. Frage wäre zum Abschluss, für was bist du denn hier und jetzt dankbar?
Dass ich und meine Lieben, dass wir alle gesund sind und dass es uns gut geht und dass wir keine größeren Sorgen haben, mit denen wir uns rumschlagen müssen und dass es mit der Band gut läuft. Eigentlich, ich bin für ganz, ganz viele Dinge dankbar.
Das
jetzt gerade auch dafür, dass ich hier in der Sendung sein darf. Da bin ich auch, hey.
Nee, das höre ich tatsächlich gern. Ich habe diese Frage am Schluss immer mit dabei, weil man ja doch in diesen Interviews, im Podcast durchaus über schwere Themen auch spricht. Und es ist ja trotzdem wichtig, dann zu zeigen, sozusagen, hey, da ist auch ganz viel Positives in dieser Welt.
Ja, klar, absolut. Ne? Ich bin sowieso ein grundweg positiver Mensch, also von daher so schwer die Zeiten manchmal auch sein mögen, trotzdem am Ende ist irgendwo die Hoffnung, ne? Oder in der Zukunft ist irgendwo die Hoffnung.
Ja, das ist schön. Und wenn du gerade Zukunft sagst, hätte ich noch eine letzte Frage für heute an dich. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Boah, ich könnte jetzt sagen 2 weitere Wünsche, aber nein.
Ja, genau.
Das wäre
Nein, nur ein Wunsch.
Naja, gut, als den einen Wunsch, sich zwei weitere Wünsche zu wünschen, ist ja durchaus legitim. Nee, aber so fangen wir gar nicht erst an. Dass die Weltlage mal wieder ein bisschen stabiler wird, das ist, wird sicherlich allem und allen sehr gut tun, wenn sich die Zeiten mal wieder ein bisschen stabilisieren würden in allen möglichen Sektoren.
Ja, absolut. Lieber Jens, ich kreuze meine Finger, ich drücke die Daumen. Ich sage immer, ich mache so viel Englisch, ich sage immer, fingers crossed. Daumen gedrückt, ich drücke die Daumen. ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast warst. Ich hoffe, dein Facettenreichtum annähernd gerecht geworden zu sein. Ist schon spannend, was du alles so machst. Also vielen Dank für deine Einblicke, für deine Offenheit und ja, ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es auch gut gefallen und dir vor allem auch.
Mir hat es sehr gut gefallen. Vielen Dank auch für die Möglichkeit. Macht immer wieder Spaß. Also tatsächlich in den letzten paar Jahren habe ich ja wegen der Band ein paar Interviews gegeben, aber das war vor gar nicht so langer Zeit ja noch eine Perspektive, die ich so noch gar nicht kannte. Ne? Wenn man das so lange beruflich macht und so viele Interviews führt, dann ist es natürlich spannend, selbst mal welche geben zu dürfen. Hat Spaß gemacht heute. Vielen Dank für die Einladung, Diana.
Okay, spannend. Da fällt mir ein, bevor wir jetzt Tschüss sagen, weisen wir nochmal auf die Ticketverlosung für das Summer Breeze Open Air hin. Die Tickets könnt ihr natürlich nur gewinnen, wenn ihr jetzt diesen Podcast gehört habt. Wenn ihr das Stichwort noch wisst, das da Sommerbrise heißt, und dann könnt ihr eins von zwei Festival-Tickets gewinnen. Und die Infos dazu findet ihr auch nochmal auf unserer Podcast-Seite auf metal.de. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt laut, bleibt kritisch, bleibt euch treu und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Metal Minds The Pit Unplugged wieder. Mein Name war Diana Heinbucher und ich bedanke mich nochmal bei Jens Peters, dass er heute mein Gast war. Danke dir, Jens.
Dankeschön auch.
Macht's gut.